Dungeons und Denglish.
Was das ist?
Ja.
Das ist ein Tomatenmark-Tubendeckel.
Warum liegt ein Tomatenmark-Tubendeckel bei uns auf dem Schreibtisch?
Wahrscheinlich hat hier jemand mein Tomatenmark aufgemacht.
Wer könnte denn das gewesen sein von uns beiden?
Tja, das ist die Frage.
Zur Clarification?
Nee, es ist.
Doch. Der Aaron hier ist Tomatenmark-Fanatiker. Und ich würde sagen, im Monat werden so gut 15 Tuben Tomatenmark.
Jetzt übertreib mal massiv, das werden.
Ja, komm, nein, das ist
ich
schon.
Ich bin
so.
Einfach jemand, der Tomatenmark.
Mark.
So viel dazu. Okay. Ja, jedenfalls herzlich willkommen und danke fürs Einschalten. Ich bin der Aaron.
Ich bin Marie.
Und wir sind bei
Dungeons und Denglish.
Genau, und heute ist unsere zweite Basics-Episode dran. Wir wollen uns hier ein bisschen durch die Basics durcharbeiten, aber immer so ein bisschen abwechseln mit anderem Zeug zwischendrin, damit es nicht so langweilig wird. Und heute reden wir über Druiden.
Warum haben wir bei den Klassen eigentlich nicht angefangen, die alphabetisch zu ordnen?
Sind wir nicht alphabetisch?
Nein. Weil sonst wäre meine Lieblingsklasse dran, die Baden.
Ich weiß nicht, dann wären, das ist die Frage, würden wir dann alphabetisch auf Deutsch oder auf Englisch machen? Weil dann wären Wizards ja wahrscheinlich als letztes.
Oh, und dann wäre dein geliebter Wizard als letztes dran. Außerdem ist Druide immer noch hinter Kleriker. Also wir haben einfach keine alphabetische Reihenfolge.
Nee, wir haben kein System. Ich dachte einfach, ich habe jetzt Bock auf Druiden, deswegen bereite ich was zu Druiden vor.
Oh ja, manchmal wache ich auch morgens auf und denke mir, boah, heute habe ich Bock auf Druiden.
Heißt das, du hast keinen Bock auf Druiden jetzt, oder was?
Doch, ich bin sehr gespannt, was du mir zu erzählen hast.
Druiden hast du eh schon deine Erfahrung gemacht, denn wenn...
Ja, ich habe den Fehler gemacht in meiner... Naja, es ist eigentlich kein Fehler gewesen. In unserem ersten D&D-Ding, als wir uns gerade frisch kennengelernt haben und ich noch so ein bisschen schüchtern gegenüber Aarons Freunden war, einen Druiden zu spielen. Als allerersten Charakter jemals. Und es hat mich massiv überfordert, weil so ein Druide ganz schön kompliziert ist von den Regeln her, die so auf dich zukommen.
Das stimmt schon. Also ich meine, Druide... Ich würde nicht sagen unbedingt, dass er kompliziert ist, aber er ist recht komplex. Er hat einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und umso mehr Optionen man hat, speziell als neuer Spieler, umso leichter ist man überfordert.
Ja, das stimmt. Also ich war definitiv überfordert. Noch dazu, dass ich halt so ein bisschen scheu war. Hier, guter Einschub. Liebe Grüße an den Patrick, der damals mit mir gespielt hat.
Der stimmt, der hat sich beschwert, dass wir ihn letztes Jahr geshoutoutet haben, als wir über Barbaren geredet haben.
Shoutout an den Patrick, wir haben dich lieb.
Also ich meine, man kann den Druiden schon spielen, wenn man sich das zutraut, wenn man so ein bisschen Rollenspielerfahrung hat. Für jemanden, der sich sehr unsicher ist und gerade erst mit D&D einsteigt, schnappt euch vielleicht nicht erst einen Druiden oder lest euch zumindest alles gut durch, was ihr da drauf habt.
Du hast mich da damals ziemlich ins offene Messer laufen lassen.
Naja, ich habe dir schon erklärt, so grob, worauf du dich einlässt. Ich meine, ich bin jetzt auch niemand, ich würde es einem Spieler nicht verbieten, dass er Druide spielt beim ersten Mal. Natürlich. Das kann schon funktionieren. Ich finde, man sollte das Ganze halt einschränken. Also was den Druiden schwierig macht, sind all diese Optionen, die du hast.
Ja.
Deswegen, wenn ihr zum allerersten Mal D&D spielt und einen Druiden spielen wollt, macht es vielleicht, wenn ihr wirklich in einer Kampagne auf Level 1 anfangt, denn umso höher das Level ihr einsteigt, umso mehr Optionen werden es natürlich sein.
Und das wird wirklich zur Qual der Wahl. Ich finde, das ist zwar bei den meisten Klassen so, je höher das Level, desto länger brauchst du den Charakter zu bauen, weil du so eine Riesenauswahl hast, aber bei den Druiden ist das schon echt massiv. Das ist ja auf Level 1 schon massiv gewesen.
Ja. Ja, ich würde sagen, steigen wir aber sonst mal direkt ein.
Mhm.
Was sind Druiden? Druiden sind Zauberwirkende mit oft nicht unerheblicher Macht. Und sie kriegen ihre Kräfte durch ihre Verbindung mit der Natur oder von einem Naturgeist oder direkt von einem Naturgott. Genau, Druiden fallen in der 5. Edition unter die Divine Casters. Also, obwohl es nicht unbedingt göttlich ist.
Ja.
Aber ich schätze mal, die Natur selbst hat eben göttliche Aspekte und Druiden können ihre Magie von Göttern bekommen. Deswegen fallen sie damit noch rein. In früheren Editionen gab es da, haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal darüber geredet, eine eigene Klassifizierung von Magie, nämlich Primal Magic.
Mhm.
Die gibt es in der 5. Edition jetzt nicht mehr.
Ja, wie du gesagt hast, sie wird noch angeschnitten, aber...
Genau, also Druiden haben eine sehr, sehr lange Geschichte in D&D. Die gibt es nämlich seit dem absolut originalen D&D seit 1974. Aber damals gab es sie nicht als Spielerklasse, sondern sie kamen da nur als NPCs vor. Und erstmals spielbar wurden sie dann mit der Erweiterung Eldritch Wizardry. Die kam 2 Jahre später, in 1976. Mm. Genau, ansonsten zur Geschichte in AD&D. Das war Advanced Dungeons & Dragons erste Edition. War Druide tatsächlich eine Subclass vom Kleriker?
Oh, macht irgendwie Sinn. Weil du ja gerade gesagt hast, dass der Druide seine Kräfte auch von einem Naturgott kriegen kann.
Genau.
Dann macht das schon definitiv Sinn.
Ich meine, wir können hier mal das ganz kurz anschneiden, wenn wir schon dabei sind. Um uns mal hier so ein bisschen auf Faerûn zu beschränken, also die Forgotten Realms vom Setting her. Die meist angebeteten Götter, die für Druiden in Frage kommen in Faerûn, du kannst mal irgendwie immer dazwischen sagen, welche davon du kennst, sind also typische Druidengötter. Auriel, Shontea, Eldad, Malar, Mialiki, Sylvanus, Talos, Amberlee.
Ich kenne keinen einzigen.
Okay, dann haben wir noch mehrere Episoden offen, wo wir darüber reden können. Nun ja, also ich finde, eine zumindest davon könnte man zurzeit auf jeden Fall kennen, nämlich Auriel.
Ach, das ist... Ah, doch, die kenne ich. Die kenne ich.
Auriel spielt nämlich eine sehr zentrale Rolle in einem der aktuellen Adventures. Die ist auch bekannt als die...
Frostmaiden,
genau.
Ja, ich hab's mir gemerkt. Wow.
Eines der aktuellsten Bücher für die 5. Edition ist natürlich
Rime of the Frostmaiden.
Genau, Icewind Dale, Rime of the Frostmaiden. Genau, wo waren wir gerade? AD&D. Genau, AD&D waren die Druiden, eine Subclass vom Cleric. Mhm. Und da war vorgeschrieben, dass du, wenn du einen Druiden spielst, du immer einen True Neutral Charakter machen musst.
Und warum?
Damals waren bestimmte Klassen mit bestimmten Alignments einfach verknüpft.
Okay.
Diese Alignment-Geschichte, die wurde mit der Zeit immer loser und aktuell, speziell wenn man so in Candlekeep reinschaut, in das neueste Buch, scheint sich die 5. Edition von D&D sogar ganz von den Alignments lösen zu lassen. Mhm. Mir ist nämlich aufgefallen, in Candlekeep zum Beispiel stehen sehr, sehr viele NPCs beziehungsweise Kreaturen ohne ein Alignment dabei.
Okay.
Im Monster Manual zum Beispiel steht er immer dabei,
tendiert dazu, das zu sein.
Genau, da steht dann immer Lawful Evil und so weiter. Mhm. Und klar, dann ist dem Dungeon Master überlassen, wenn du jetzt einen Lawful Good Vampir machen willst, dann mach das einfach. Das, was ich im Monster Manual sehe, wie du sagst, ist eher nur so eine Guideline.
Ja.
Aber da es sowieso nicht fest ist, ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Sache ist, die sie jetzt in Candlekeep mehr ausprobieren wollten oder ob es daran liegt, dass es von so vielen verschiedenen Autoren kommt und so. Mir ist nur aufgefallen, da kommt das Alignment gar nicht mehr vor. Und allgemein, es gibt nur noch sehr, sehr wenige Regeln, die tatsächlich sich aufs Alignment beziehen. Mhm. In der 5. Edition fällt mir da echt wenig ein. Es gibt ein paar Artefakte.
Ja, stimmt, hatten wir letzte Folge.
Hatten wir tatsächlich.
Ja, wir hatten dieses Pferd, das war ein Magic Item, dieses Pferd, und wenn du einen Lawful Good Character oder einen Character mit gutem Alignment spielst, dann kriegst du eine 10%ige Chance, dass das Pferd sich deinem Befehl widersetzt.
Genau, ich erinnere mich. Ja, das sind so die einzigen Sachen, die mir jetzt tatsächlich noch einfallen. Oft gibt es magische Items, die sagen, wenn du dieses und dieses Alignment hast, passiert das. Oder du kannst dieses Item nur benutzen, wenn du zu diesem Alignment gehörst. Und noch seltener, gibt es Effekte, die sagen, wenn du dieses Item zu lange mit dir rumführst, dann ändert sich dein Alignment. Zum Beispiel so ein verfluchtes Artefakt, der sich mit der Zeit korrumpiert.
Hattet ihr das nicht die Session, die Campaign, bevor ich eingestiegen bin?
Heyo, sind Aaron und Marie aus der Zukunft oder der Vergangenheit, je nachdem, wann ihr uns gerade hört?
Ich muss ja leider zugeben, dass ich richtige Probleme damit habe, genügend Wasser zu trinken. Ich finde Wasser nämlich total langweilig und für mich müssen Getränke im besten Fall nach etwas schmecken. Und das ist der Grund, dass ich dann total oft zu Limos und Ähnlichem greife, was ja überhaupt nicht gut ist, weil da absurd viel Zucker drin ist.
Aber dann hat sich vor einem Jahr ungefähr, ich weiß nicht genau wie lang, Holy bei uns gemeldet. Es ist gefühlt schon ein Jahr her. Und gefragt, ob wir Lust hätten, mit denen zusammen eine Werbepartnerschaft zu machen. Und unsere Antwort war von Anfang an, ja, wir haben voll Bock. Aber wir machen den Podcast halt bisher nur als Hobby und nicht gewerblich und wir dürfen leider einfach nicht. Und jetzt dürfen wir endlich. Und da haben wir sofort gesagt, super gerne.
Falls ihr Holy nicht kennt, das ist eine Brand aus Berlin, die sich zur Aufgabe gemacht hat, leckere Getränke ohne Zucker, Taurin oder weitere Bullshit zu produzieren. Also kalorienarme und vegane Energy Drinks, Eistees und Sportgetränke, die heißen bei denen Hydration. Und es ist nicht nur mega lecker, sondern es ist auch viel günstiger, als sich ständig Süßgetränke im Supermarkt zu kaufen. Eine so eine Portion kostet nämlich umgerechnet nur 80 Cent.
Marie hat beim Podcast aufnehmen jetzt immer so ein richtig fancy Weinglas in der Hand mit Holy drin. Und es sieht legit einfach aus wie eine Healing Potion. Was ist das für eine Geschmacksrichtung?
Ich habe jetzt gerade die Sorte Achai und Hibiskus-Tee, weil ich Hibiskus so gerne mag. Und Eistees.
Jedenfalls, Marie hat ja gesagt, sie trinkt das, damit sie mehr Flüssigkeit zu sich nimmt. Das kann ich von mir nicht behaupten. Ich habe gerade dieses Cranberry Hydration daheim. Das ist so mit Elektrolyten und Kalium und Vitaminen zum Fitness machen. Eigentlich, aber ich mache halt nicht genug Fitness. Aber jetzt, weil ich's hab, habe ich mir gedacht, nehme ich das als Ansporn, mehr zu machen. Und es schmeckt echt einfach ultra nice.
Und wenn ihr euch jetzt sagt, wow, es klingt ja richtig gut, das möchte ich auch mal probieren, dann holt euch doch einfach mal so ein Starter-Set zum Durchprobieren. Und wir haben jetzt sogar noch ein kleines Goodie für euch.
Mit dem Code DENGLISH5 kriegt ihr 5 Euro auf eure erste Bestellung. Also DENGLISH5, alles zusammengeschrieben, Großbuchstaben. Code und Link findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung. Checkt's aus. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Richtig, da gibt's ein paar sehr spannende Items, zu denen wir vielleicht eh irgendwann mal in einer Sonderfolge noch kommen, die einen mit der Zeit evil werden lassen einfach. Ja, damals gab's auch so ein paar ganz andere strange Regeln, die zum Druiden gehört haben. Zum Beispiel teilen sich Druiden in verschiedene Ränge auf. Das hängt immer davon ab, zu welchem Zirkel man gehört. Dazu kommen wir später noch, aber generell unterscheidet man Initiaten, also Anfänger-Druiden, dann Druiden, das sind so die Standard-Druiden, und die mächtigsten sind Arch-Druids oder auf Deutsch Erz-Druiden. Und damals war es so, dass wenn du so ein richtiger High-Level-Druide werden wolltest, ein Arch-Druid, dann musstest du erst einen anderen hochleveligen Druiden im Duell besiegen. Genau, diese Regel, die gibt es heute offiziell nicht mehr so.
Ja, finde ich auch irgendwie gut. Stell dir mal vor, alle deine Freunde, mit denen du spielst, steigen ein Level auf und du so, ach verdammt, ich muss erst noch einen Druiden suchen.
Ja, also das mit den Rängen ist heute nicht mehr ganz so ernst. Ja, was macht ein Druiden aus? Ich zähle jetzt hier ein paar Haufen Klischees auf.
Okay.
Ich würde sagen, das trifft alles auf den Durchschnittsdruiden zu. Natürlich ist jeder Charakter anders. Und manche weichen mehr, manche weichen weniger von der Norm ab. Ich würde sagen, der durchschnittliche Druide lebt in der Natur, alleine als Eremit, will mit der Zivilisation nicht so recht was zu tun haben. Und der Durchschnittsdruide sieht sich selbst als einen Hüter des natürlichen Gleichgewichts.
Mhm.
Die folgen einem gewissen Kodex. Und ein zentrales Element dieses Kodexes ist meistens, dass sich die verschiedenen Elemente der Natur nicht gegenseitig unterwerfen sollen. Und wir reden hier sowohl von den 4 klassischen Elementen, als auch eben von all den anderen Spielern, die da so in der Natur unterwegs sind.
Jetzt sag bloß, das ist so richtiger Avatar-Shit.
Naja, also ich meine, ein Druide geht halt her und sagt, das Feuer darf nicht Oberhand über das Wasser gewinnen.
Das ist so richtiger Avatar-Shit, ja, true. Der Avatar, der Herr der Elemente, der für das Gleichgewicht sorgt.
So ein bisschen.
Stell dir vor, du spielst einen Druiden und versuchst ihn so argenmäßig.
Das könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Wir könnten später mal schauen, welcher Zirkel am besten da auf ihn passen würde. Ja. Wobei Ang ja doch eher der klassische Monk wäre wahrscheinlich. Druide ist schon sehr weit hergeholt.
Ja, nein, ich meine jetzt nur mit diesem Gleichgewicht. Das Feuer darf keine Überhand über das Wasser gewinnen.
Ja, also der Druide, der arbeitet quasi für die Natur. Weil oft werden Druiden ja so gesehen als Herrscher über die Natur und welche, die die Natur kontrollieren und sich die Biester der Natur untertan machen können.
Ja.
Aber wenn du einen Druiden fragst, dann wird er das genau andersrum sehen. Er wird sich selber eher als Diener der Natur bezeichnen. Mhm. Das ist ganz ähnlich wie eben ein Kleriker, einem Gott untergestellt ist, so sieht sich ein Druide der Natur untergestellt und nicht andersrum.
Okay.
Im Zuge dessen verabscheuen und bekämpfen Druiden eins mehr als alles andere, nämlich alles Unnatürliche. Und darunter fallen in D&D ein paar Sachen besonders und insbesondere Aberrations. Das ist eine bestimmte Art von Monstertypen, unnatürliche Monster und Untote. Die sehen sie quasi direkt als Beleidigung an die natürliche Ordnung, die vernichtet und korrigiert werden muss.
Mhm.
Was grinst du so?
Nichts. Nur wenn ich an Druiden denke, dann muss ich immer so an die natürliche Ordnung denken. Bin ich ein bisschen traumatisiert. Ja, Gott.
Wir hatten den Spieler, der hatte da so ein bisschen Survival of the Fittest.
Oh mein Gott.
Das war eigentlich sein einziger Charakterzug.
Ich hoffe sehr, dass er das hier nie hört. Und wenn er es hört, ist es mir egal.
Ja, also man sollte, was wir daraus gelernt haben, man sollte seine Charakterzüge vielleicht ein bisschen multidimensionaler sich überlegen. Survival of the Fittest allein macht keinen guten Charakter aus.
Nein.
Ja, ansonsten, Druiden haben klassischerweise ein enormes Wissen, also das meiste Wissen eigentlich von allen Leuten, die du treffen kannst in D&D, über die Natur, über die Bewohner der Natur, die Orte in ihrem Umfeld und alles, was sich da eben so abspielt. Ein paar Sachen, ein paar Pflanzen stechen für Druiden besonders heraus.
Monsteras.
Wieso? Marie ist ein bisschen so eine Pflanzentante und sie steht ziemlich auf unsere Monstera.
Ja.
Nee, um ein paar Mal zu nennen. Also Druiden betrachten manche Pflanzen als heilig. Insbesondere Erlen, Eschen, Birken, Holunder, Hasel, Stechpalme, Wacholder, Mistel, Eiche, Vogelbeere, Weide und Eibe. Und diese Pflanzen benutzen Druiden ganz oft, um sich dann daraus Dinge zu machen. Zum Beispiel ihren Stab, ihren Spellcasting-Fokus, den sie dann brauchen, um ihre Zauber besser zu casten, damit sie da auf die Material Components verzichten können. Aber abhängig davon, mit was für einem Material das sie da hantieren, stellen sie vielleicht verschiedene Sachen damit an. Denn alle diese Pflanzen haben verschiedene Bedeutungen. Also zum Beispiel, steht auch direkt zu einem Player's Handbook,
ja.
Die Eibe steht für Tod. Also okay. Wird sich ein Druide aus Eibe vielleicht eher eine Sichel oder ein Skimitar bauen. Während zum Beispiel die Esche für Leben steht und deswegen eine bessere Rüstung hergibt.
Mhm.
Eiche steht für Stärke und so weiter und so fort. Also jedes dieser...
Ich merke schon, das Traumgebiet von einem Druiden wäre der Bayerische Wald. Einmal quer durchgehen und du triffst Vogelbeer, Baum und alles Mögliche.
Na gut, das ist interessant, dass du das erwähnst, denn Druiden leben ja nicht alle im Wald, sondern jeder Druide kümmert sich um seine eigene Location. Und ein Druide, der zum Beispiel in der Wüste wohnt, der wird vielleicht nicht unbedingt Erle, Esche, Birke, Holunder als heilig sehen.
Sind das so ein Kaktus?
Genau, sondern vielleicht eher Kakteen oder Yucca-Pflanzen oder sowas.
Okay.
Was ist daran so witzig?
Keine Ahnung, ich finde den Gedanken irgendwie gut.
Ja, ich meine, ansonsten Druiden gelten halt so ein bisschen als Hippies und also ich meine, man kennt die Stereotypen. Druiden mögen keine Zivilisation, deswegen kommen sie besser mit Barbaren und Rangern klar und mit allem, was irgendwie mit Ordnung und so und Umgang mit Menschen zu tun hat, eher weniger. Also typischerweise mit Paladinen, Rogues und so weiter können sie nicht so gut.
Okay. Ja?
In den Forgotten Realms ist es außerdem so, dass manche Rassen einfach eher dazu tendieren, Druiden zu sein. Nicht, weil andere Rassen das nicht können, sondern weil es traditionell einfach so ist und das Druidentum eine durch Tradition weitergegebene Sache ist.
Okay.
In der Regel ist es nämlich so, dass ein Druide den nächsten Druiden ausbildet. Also wenn du Druide wirst, dann lernst du dein Druidentum, dein Druidenwissen von einem anderen Druiden. Sehr, sehr selten gibt es autodidakte Druiden, die das Ganze irgendwie aus Büchern lernen oder von der Natur selber.
Autodidakt, schönes Wort.
Ja, also und aus diesem Grund sind zumindest in Ferun die meisten Druiden Elfen, Gnome, Menschen. Ganz, ganz selten mal Halblinge, Zwergen oder sogar Gnolle. Genau, und die anderen Rassen gibt es auch, aber eben noch um einiges seltener. So, und jetzt kommt das ganz Spannende. Die Druiden, habe ich ja gesagt, die leben meistens alleine als Eremiten und wollen nicht wirklich was mit anderen Leuten zu tun haben.
Ja.
Mit einer Ausnahme, nämlich schließen sich Druiden in so Art Bruderschaften zusammen. Diese
Zirkel.
Genau, diese Zusammenkünfte, die nennen sich Zirkel oder auf Englisch Circles. Und diese Zirkel, die muss man sich weniger vorstellen wie so feste Clubs, wo man sich einfach mal alle zwei Tage die Woche da auf den Stammtisch trifft, sondern es sind so lose Verbindungen, wo man sich ab und an, wenn die Sonne richtig steht, mal trifft, einmal im Monat, alle paar Monate, vielleicht nur alle paar Jahre, Manche Druidenzirkel treffen sich gar nicht, sondern schicken nur Tierboten hin und her oder kommunizieren über Magie. Das heißt, es kann sein, dass du in einem Zirkel bist, aber deine Zirkelmitglieder noch niemals persönlich getroffen hast.
Also ist es mehr weniger wie eine Bruderschaft, sondern mehr wie so eine innere Verbundenheit zwischen denen?
Genau, also diese Zirkel, die verbindet schon gewissermaßen was. Also sie teilen dieselben Ideale und sie arbeiten meistens auf dasselbe größere Ziel hin. Sie haben immer ja etwas, das sie quasi zusammenhält. Und im Zuge dessen teilen sie auch Geheimnisse miteinander und teilen ihr magisches Wissen untereinander. Und deswegen haben Druiden verschiedene Fähigkeiten, je nachdem, welchem Zirkel sie angehören.
Ah, ja, ich erinnere mich.
Genau, und wir können einfach mal grob so über all diese Circles drüber gehen, die es aktuell gibt. Ich erwähne jetzt nur die offiziellen, alles, was UA ist. Und so lasse ich mir außen vor.
Okay.
Ganz klassisch im Player's Handbook waren zwei verschiedene Circles. Und zwar der Circle of the Land und Circle of the Moon. Also Monddruiden und Landdruiden.
Die Furry-Druiden.
Also fangen wir mal mit den Landdruiden an.
Okay, ja.
Der Landdruide ist so der klassische Druide. Das sind die Druiden, die noch am ehesten Umgang mit den Menschen haben. Die sind oft der Verbindungspunkt zwischen dem Druidentum und der Zivilisation. Landdruiden sind meistens besonders begabte Zauberer. Sie sind, was das Zaubern angeht, die Druiden, die sich am meisten damit beschäftigen.
Ja, ich glaube, mein erster Charakter war auch ein Landdruid. Ich habe kein Moondruid gespielt.
Ja, also ich persönlich mag Landdruids sehr gern. Mhm. Und der Name deutet es schon so ein bisschen an. Sie bekommen ihre Kraft wirklich aus dem Land und das heißt, sie haben unterschiedliche Kräfte, je nachdem, wo sie sich befinden. Zum Beispiel ein Druide in der arktischen Region kriegt vielleicht eher so Zauber wie Cone of Cold und solche Sachen.
Ice Knife.
Genau. Und ein Druide, der jetzt im Wald wohnt, lernt halt dann eher
Mold Earth.
Ja, also die genaue Liste habe ich jetzt nicht da, können wir später mal reinschauen. Ja,
das war ein Beispiel, was hätte sein können.
Genau, also können wir mal schauen, aber das war kein schlechter Vorschlag. Ja, der zweite Circle, der im Player's Handbook vorkommt,
sind die Fairy-Druiden.
Die Fairy-Druiden, die Moondruids. Und Moondruids sind die beliebtesten Druiden auch nach wie vor. Also wenn man eine Umfrage macht, die meisten Druidenspieler spielen Moondruids.
Ja.
Was macht die Moondruids aus? Sie setzen ihren Fokus auf eine bestimmte Fähigkeit der Druiden. Die haben wir noch nicht erwähnt. Aber die Fähigkeit, die den Druiden am meisten ausmacht,
ist die Wild Shape.
Genau. Die Wildnisform, glaube ich, heißt sie auf Deutsch.
Oh mein Gott, das ist ja furchtbar.
Ja, also im Endeffekt ist es so, ab dem zweiten Level kann sich ein Druide in ein Beast verwandeln.
Ja.
Und Beast im Sinne von D&D 5. Edition heißt natürliches Tier. Und je nachdem, wie stark der Druide ist, ist die Stärke seiner Transformation abhängig.
Das hat immer mit dem Level zu tun.
Genau.
Also auf Level 1 kannst du dich noch in keine starken Beasts verwandeln.
Es ist im Endeffekt so, standardmäßig, ich kann es ja mal vorlesen, your Druid level determines the beasts you can transform into as shown in the beasts table. At second level, for example, you can transform into any beast that has a challenge rating of 1/4 or lower that doesn't have a flying or swimming speed. Also es ist quasi so, auf Level 2 ist dein maximales Challenge Rating 1/4 und du darfst keine Beasts wählen, die einen Flying oder Swimming Speed haben. Ab Level 4 ist dein maximales Challenge Rating 1/2 und du darfst nur keine Beasts nehmen, die einen Flying Speed haben. Und ab Level 8 ist dein maximales Challenge Rating 1 und du bist für alles offen.
Und weiter geht's nicht hoch?
Normalerweise nicht. Und da kommen wir zurück zu den Moondruids.
Ah,
die Moondruids haben sich nämlich zum Ziel gesetzt, die absolute Meisterschaft über diese Wild Shape zu erringen.
Ja.
Und deswegen können sie sich schneller verwandeln, sie können sich in stärkere Biester verwandeln, sie können sich häufiger verwandeln und sie können sich in mächtigere Formen verwandeln. Nämlich nicht nur in Biester, in wilde Tiere, sondern ein besonders erfahrener Moondruid kann sich sogar in Elementare verwandeln. Und die allererfahrensten, die schaffen es, was zu vollbringen, was einer partiellen White Shape eigentlich am nächsten kommt. Sie können zum Beispiel ihre Arme in Klauen verwandeln, aber sonst ihre menschliche Gestalt beibehalten. Und das Ganze kommt dann im Alter Self Spell.
Ich wiederhole.
Gleich.
Das ist die Furry Subclass.
Genau, also ich will jetzt hier nicht in die Details reingehen, weil da machen wir mal eine Sonderfolge. Aber generell ist es so, dass man mit dem Moon Druid ab Level 6 sich immer in Kreaturen verwandeln kann von seinem eigenen Level, geteilt durch 3 als Challenge Rating.
Boah, das heißt, ich kann mich in Level 9 in Level 3 Beast verwandeln.
Also genau. Vom Challenge Rating. Und auf Level 18 kommst du sogar in Level 6 Beast.
Boah, während, das ist echt strong.
Ja, während deine Druiden-Kollegen immer noch bei
beim
Challenge
Bären.
Rating 1 rumgurken, genau. Und man muss bedenken, also Challenge Rating 6, diese Challenge Ratings für Monster, die darf man nicht mit Spielerleveln vergleichen, denn das Challenge Rating bedeutet lose. 4 Spieler mit demselben Level wie das Challenge Rating können diese Kreatur besiegen. Das Ganze stimmt nicht so ganz und speziell auf höheren Leveln wird es ein bisschen ungenau, aber generell kann man zum Beispiel sagen, ein Challenge Rating 6 Kreatur braucht 4 Level 6 Spieler, um die Kreatur zu besiegen.
Okay, ja, das ist, wie gesagt, ziemlich strong.
Genau, und da die Wild Shape sowieso eine der stärksten Fähigkeiten des Druiden ist, ist der Moon Druid eben besonders beliebt. Es gibt aber noch 4 weitere Circles, die offiziell schon released wurden und die wir auch hier anschneiden möchten. Das eine ist der Circle of Dreams. Die Dreams-Druiden, die haben eine besonders enge Verbindung zum Feywild. Zum Feywild machen wir bestimmt noch mal eine eigene Episode.
Das ist, glaube ich, das 3. oder 4. Mal, dass du das diese Folge sagst.
Wir haben einfach noch viele Episoden zu machen.
Ja, stimmt. Das ist jetzt Episode 4 hier.
Aber kurz gesagt, das Feywild ist so eine Art Parallelwelt zur echten Welt, aus dem die Märchenwesen kommen. Also da findet man alles von Hexen, Satyre, seltsame Waldmärchengeister, aber auch
Dryaden
und solches Zeug. Genau, und die Dreams-Druiden haben eine besonders enge Verbindung zu dieser Ebene. Und sie haben sich selber zum Ziel gesetzt, Traum und Realität ein bisschen ineinander verwischen zu lassen. Also sie sind besonders gut drin, Freude zu bringen und Wunden und Herzen zu heilen.
Schön.
Super, oder?
Ja.
Dann gibt's den Circle of the Shepherd, also Zirkel des Schäfers. Die sind generell ein bisschen verrufen als der Beschwörer-Druide. Das trifft's nicht ganz. Also die Shepherd-Druiden, die haben eine besonders enge Verbindung zu den Geistern und Tieren der Natur.
Okay.
Die haben Druiden sowieso, aber diese Shepherd-Druiden eben noch mal besonders.
Mhm.
Und sie helfen den Geistern und Tieren des Waldes und lassen sich auch von ihnen helfen. Also zum Beispiel beschützen sie seltene und bedrohte Tierarten, bestrafen Jäger, die mehr als nötig jagen. Aber dafür kommen ihnen diese Tiere und Geister eben auch zu Hilfe, wenn sie die Hilfe benötigen. Dann gibt's den Circle of the Stars. Die Stars-Druiden, die studieren die Konstellationen des Himmels und bekommen ihre Kraft aus dem Sternenlicht.
Schön, das ist irgendwie, keine Ahnung, das klingt so fantasievoll, romantisch, schön, so Sterntaler-mäßig.
Die sind relativ flexibel, denn je nachdem, auf welche Konstellation sie sich gerade fixieren, können sie dann andere Kräfte aus der Sternenkonstellation bekommen.
Okay.
Dann gibt's noch die Sporen-Druiden, Circle of the Spores.
Ja.
Die fallen so ein bisschen aus dem Muster raus. Die Circle of the Spores-Druiden sind am ehesten die, die so ein bisschen von der Neutralität abschweifen und Richtung Evil gehen.
Ja, das
nicht
sind
immer.
Doch diese Pilz.
Genau, Pilz-Druiden.
Ja.
Das Player's Handbook sagt, glaube ich, wortwörtlich, nicht Player's Handbook, die kommen aus Tashas, glaube ich.
Ja, stimmt, mit Tashas, davor waren sie UA, stimmt, die kamen
also
Tashas.
Jedenfalls schreibt Tashas, die Sporendruiden, die sehen Schönheit im Zerfall. Also sie betrachten es quasi so, dass Pilze und Schimmel und Sporen eben da Leben schaffen können, wo vorher nur Lebloses war. Und das ist, was die Sporendruiden so fasziniert.
Okay.
Sie können mit ihren Sporen Totes zum Leben erwecken und insbesondere eben auch Leichen. Und diese Druiden sind mehr oder weniger die einzigen Druiden, die kein direktes Problem mit Untoten haben, sondern sie sehen Untot nur so als Begleiter von Leben und Tod.
Okay, ja.
Genau, also
ich sehe.
Auch für die Sporendruiden wird es dann problematisch, wenn die Untoten Überhand über das Leben oder den Tod gewinnen wollen. Also sie versuchen das Ganze schon noch in einer gewissen natürlichen Balance zu halten, aber sie sehen den Untot eben als Teil dieser natürlichen Gleichgewichts. Und den letzten Circle, den ich fast vergessen hätte, ist der Circle of Wildfire.
Wie konntest du den vergessen? Ich meine, der hat Feuerpets, das ist einfach cool.
Ja, der stand ganz unten auf meiner Liste, deswegen.
Oh.
Wildfire-Druiden, die verstehen eines, nämlich dass Zerstörung ganz oft der Faktor ist, der zu Wachstum führt. Und Zerstörung ist nur ein Schritt im Kreislauf des Lebens. Und um das Ganze herbeizuführen, verbinden sie sich mit einem feuerelementaren Geist, so einer Inkarnation der zerstörerischen Eigenschaften der Natur. Und sie sind eben besonders gut darin, gewisse Sachen zu verbrennen, um andere Sachen zu erschaffen. Also sie haben einen Fokus auf Feuermagie und destruktive Magie und sind unter den Druiden diejenigen, die eben die offensivsten Zaubersprüche beherrschen.
Ja, logisch. Also Feuerzauber in denen, die sind ja zum einen sehr offensiv und zum anderen auch sehr beliebt. Und kann ich mir vorstellen, dass der recht gut ankommt.
Ja, und ich meine, um das jetzt nochmal klar zu sagen, Druiden sind eine der Full-Caster-Klassen. Also Druiden lernen Zauber bis hoch bis Level 9 und Druiden haben mitunter auch die mächtigsten Zauber. Vor allem eben Zauber, die die Natur um sie herum manipulieren. Also mir fallen spontan so Sachen ein wie Force of Nature, wo du Bäume erwecken kannst und die für dich kämpfen lassen kannst. Tsunami, Control Water, die Liste ist endlos.
Ja. Es gibt einen Spell, der heißt Tsunami.
Richtig, ja.
Und der beschwört einfach einen Tsunami.
Ziemlich. Dagegen wirst du nicht ankämpfen.
Ja, sicker Scheiße. Wusste ich bisher nicht. Ja gut, kommt ja auch in meiner Spelllist nicht vor. Wann soll ich den Spell mal sehen?
Gehen wir mal ganz kurz drüber, was Druiden so drauf haben. Also Druiden haben Cantrips wie alle anderen Klassen. Mhm. Druiden können Ritual casten. Ritual Casting ist eine besondere Art und Weise, Zauber zu casten, die erlaubt, Zauber zu wirken, ohne dass sie Spellslots verbrauchen. Dadurch dauert das Ganze länger, aber du sparst dir eben die Spellslots.
Haben nur Fullcaster, oder?
Nur bestimmte Klassen haben Ritual Casting.
Aber das Ritual muss immer beim jeweiligen Spell dabei stehen. Wenn nicht, dann kannst du es nicht als Ritual casten.
Genau, also bei dem Spell steht dann Ritual dabei.
Ja.
Ansonsten gehen wir einfach mal über die Abilities. Also die meisten Fähigkeiten bekommt der Druide über seinen Circle, aber es gibt eben auch so ein paar Sachen, die jeder Druide hat. Das erste ist die Beast Shape, Wild Shape.
Ja.
Die haben sie ab Level 2.
Die wilde Form oder die Wildnisform.
Genau, und der Rest, wenn ich mich nicht irre, kommt eigentlich alles erst auf den richtig hohen Leveln. Also ab Level 18 bekommt ein Druide mehrere Features, nämlich Timeless Body und Beast Spells. Timeless Body heißt, ab dem 18. Level fängst du an, langsamer zu altern.
Okay.
Also, wenn du jetzt als normale Person 10 Jahre altern würdest, dann würde ein Druide in der Zeit nur um ein Jahr altern.
Boah, kennst du das Buch Mitternachtszirkus?
Ja, steht da im Regal, glaube ich.
Tatsache. War ein Buch, das ich sehr gern gelesen habe als Kind. Und in dem haben die Vampire genau das gleiche Alterungssystem. Da altern Vampire quasi nicht gar nicht mehr, wie in vielen Filmen oder so, sondern da altern Vampire in 10 Jahren um ein Jahr und Halbvampire in 5 Jahren um ein Jahr.
Also ich finde, das ist total unterschätzt. Also ich meine, als Spieler hast du meistens nicht viel davon, aber es gibt dir halt die Möglichkeit, diese richtig coolen, epischen Charaktere zu erschaffen, die vielleicht über diese Kampagne hinaus leben.
Also wenn ich an das Buch denke, ich glaube, der älteste Vampir war 800 Jahre alt. Das unterschätzt man wirklich.
Ja, ich meine, als Spieler im Spiel hast du wahrscheinlich relativ wenig von dieser Fähigkeit, aber es gibt deinem Charakter so viel Flavor und so viele Möglichkeiten über das Spiel und über die Kampagne und über das aktuelle Abenteuer, das ihr da spielt, hinaus. Ja, und die andere Sache, wie gesagt, sind diese Beast Shapes, die du auf Level 18 auch bekommst. Da geht's wieder zurück zur Wild Shape. Die Wild Shape ermöglicht dir halt, dich in super starke Tiere zu verwandeln, Bären und so weiter, aber sie hat halt auch gewisse Einschränkungen, nämlich kannst du als Beast keine Spells casten, zumindest nicht die meisten. Diese Level 18 Fähigkeit Beast Spells erlaubt dir als Beast Zauber zu casten, die Somatic und Verbal Components brauchen.
Okay.
Also somatische Komponenten sind Komponenten, mit denen du deine Hände bewegen musst, um irgendwie rumzufuchteln. Und Verbal Components sind die typischen Zauberspräche.
Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Direwolf vor mir steht und mit seinen Pfoten rumwedelt und ein Spell castet. Und dann werde ich von so einem Feuerball abgeschossen.
Ja, also das Einzige, was dir da auf Level 18 immer noch verboten ist, sind Spells mit Material Components.
Okay, ja, macht auch sehr viel Sinn.
Ja, und auf Level 20 bekommt der Druide die Fähigkeit Archdruid.
Ohne den anderen Archdruid zu bekämpfen.
Ohne den anderen Archdruid zu bekämpfen.
Wow.
Als Archdruid kannst du deine Wild Shape so oft benutzen, wie du möchtest.
Mhm. Okay, das ist auch ziemlich. Ich meine, gut, man spielt nicht so oft auf Level 20, glaube ich.
Genau, also normalerweise ist man mit der Wild Shape halt sehr, sehr limitiert. Man hat die zweimal bis zum nächsten Rest und fertig. Und das gibt dem Druiden einfach ja, so viel Flexibilität, dadurch, dass du diese extra Hitpoints hast. Du kannst extrem viel tanken. Der Druide ist oft der Tank in der Gruppe. Sache. Und du kannst dir vorstellen, wenn du dich beliebig oft verwandeln kannst, kannst du im Endeffekt beliebig viele Hits tanken.
Ja, gut, stimmt, tatsächlich.
Genau, ich glaube, dann sind wir soweit mit dem Druiden durch. Oh nee, eine Sache habe ich tatsächlich noch vergessen. Ist nur so eine Flavor-Sache, da ruled jeder DM anders. Druiden benutzten kein Metall. Keine Metallwaffen, keine Metallrüstungen.
Und woran liegt es?
Dafür gibt es eigentlich. Also es gibt zwei verschiedene Erklärungsansätze.
Was wieder Natürliches ist, oder?
Nein, also das Player's Handbook schreibt das Ganze nicht explizit auf, warum das so ist. Aber der eine Ansatz ist, wie du sagst, Metall ist immer ein Zeichen von Zivilisation. Mhm. Denn raffineriertes, geschmolzenes Metall kommt nur da vor, wo Menschen zusammenleben und Schmiede und
Handwerk
gibt. Und da Druiden eben die Zivilisation nicht verabscheuen, aber sich von ihr distanzieren und eher im Gleichgewicht mit der Natur leben wollen, entscheiden sie sich einfach, kein Eisen zu tragen. Sie könnten, aber sie wollen nicht.
Ja.
Der andere Ansatz kommt aus einer mythologischen Umgebung. Vielleicht hast du davon auch schon was gehört. Das war in Deutschland früher im Mittelalter zum Beispiel so, dass man gesagt hat, Eisen hält Geister und Magie fern. Deswegen war es zum Beispiel früher auch so, dass man sich ein Hufeisen an die Tür genagelt hat. Weil Hufeisen für viele Leute die einfachste Möglichkeit war, um an Eisen zu kommen. Mhm. Und das Hufeisen an der Tür sollte quasi böse Geister und Magie fernhalten.
Ich dachte mal, Hufeisen wäre einfach ein Glücksbringer. Warum auch?
Ja, dadurch kommt es.
Ah,
und
okay.
Druiden wollen das eben nicht. Druiden wollen ja mit den Geistern kommunizieren und wollen ihre Zauber verstärken. Deswegen bleiben sie von Eisen fern.
Jetzt wird der Podcast hier noch zum Geschichtsunterricht.
Super spannend, oder?
Ja, ich finde das tatsächlich sehr interessant. Ich habe das noch nie gehört.
Ja, aber damit sind wir hier eigentlich durch.
Sehr coole Klasse.
Was gibst du unserem Druiden auf einer Skala von 1 bis 22?
Nein, noch nicht Bewertung. Wir haben noch was.
Was haben wir denn noch?
Welche Klasse passt zu Arn?
Welche Klasse passt zu ihm? Was meinst du? Welche Subclass?
Der hat doch diesen Geister-Shit immer so im Kopf mit seinen Vorfahren. Dann würde ich ihm fast den Circle of Dreams geben, oder? So diese starke Connection zu so einer anderen Plane und...
Ich würde sagen, das geht noch am ehesten hin. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass Aang wohl am ehesten Monk wäre.
Ja, aber ich meine, jetzt, wir haben ja gerade über Druiden geredet. Den können wir ja beim Monk reden, ich mein, welcher Monk Aang wäre.
Ja, es gibt da so einen Way of the Four Elements.
Oh!
Aber okay, dazu kommen wir dann in unserer Monk-Episode.
Ich sehe schon, was ich in der nächsten Campaign spiele. Ich habe 100 Jahre in einem Eisklotz geschlafen. Jetzt bin ich wieder da. Okay, was gebe ich dem Druiden auf einer Skala von 1 bis...
22 Mistelzweigen.
Eine 16. Ist eine sehr coole Klasse. Würde ich heute mir auch wieder zutrauen zu spielen. Wollte ich ja auch spielen, aber...
Ja gut, inzwischen hast du ja die Erfahrung.
Ja, also... Ja, habe ich... aber ist trotzdem immer noch für mich sehr unüberschaubar. Also ich finde, der Bade ist ja auch ein voll... Über den müssen wir jetzt bitte bald mal reden. Ich liebe Baden.
Wir können die nächste Basics-Episode über Baden machen.
Oh ja,
oder wollen wir mal eine Rasse zwischenschmeißen? Die wollte ich ja auch mal
machen. Wir haben doch erst über eine Rasse geredet.
Kobolde. Eigentlich sollte das Ganze mehr so über Monster gehen. Also mehr so Kobolde als Monster. Ist gut, es war beides. Ich meine,
es war beides. Nee, es Baden fände ich cool. Ja, also Baden finde ich überschaubarer, aber Druiden sind halt einfach super cool, weil du kannst dich einfach in was anderes verwandeln. Und das kannst du als Caster als andere Klassencaster später erst mit Polymorph und auch nicht in der Art und Weise.
Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns spätestens in der Bardenfolge wieder oder vielleicht schon in der nächsten. Die nächste wird nämlich auch besonders spannend. Da reden wir über Mordenkainen oder Mordenkainen. Beide Namen sind richtig.
Und ganz wichtig, wir haben jetzt, es ist kein Meme mehr, wirklich Instagram.
Ah, genau. Gebt uns da ein Like und Follow.
Und da werdet ihr auch informiert, wenn wir das nächste Mal was hochladen.
Genau, eine Rezension freut uns auch immer zu dem Podcast. Wir fangen gerade noch erst an. Also wenn ihr irgendwie Kritik habt, sagt, hey, das könnt ihr besser machen und lasst es, das ist Trash, dann sagt uns das. Wir sind jederzeit bereit, uns zu ändern. Genau. Ansonsten, ich bin der Aaron.
Ich bin die Marie.
Und bis bald. Ciao.
Tschüss.